Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Von Isabella Herzig und diese Woche zu Gast Jessica Rahn.
Hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt, dem Podcast für Wirkung und Führung oder wirksame Führung, wie man das vielleicht zusammenfassen könnte. Euer Host wie immer, Isabella Herzig. Und heute habe ich einen speziellen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ich habe immer besondere Gäste, nur die Jessica ist für mich noch besonderer, denn Jessica ist ein Teil unseres Teams. Ihr habt schon Jan kennengelernt und Jan ist regelmäßig hier zum Thema Voice Profiling und Wirkung über Stimme gewesen. Jan und ich haben uns zwischendurch so verquetscht, dass wir am Ende des Tages zu Schattenarbeit übergegangen sind. Und Jessica kriegt all das mit. Und Jessica sitzt in einem anderen Büro, in einem anderen Bereich. Jessica ist die Frau fürs Marketing bei uns bei Herzig EQ. Und Jessica, stell du dich mal ganz kurz vor. Was hast du bis wann gemacht? Wie bist du zu Herzig EQ gekommen? Und ja, erzähl mal ein bisschen was von dir, damit alle anderen auch wissen, dass unser Team schon ganz besonders ist.
Ja, also ich bin Jessica, ich bin Mediengestalterin und wir kennen uns, Isabella, aus einem früheren Leben, als du meine Marketingleiterin warst. Und genau, und dann sind die Wege ein bisschen auseinandergegangen, aber wir haben immer den Kontakt gehalten und durch Irrungen und Wirrungen haben wir uns wiedergefunden vor ein paar Jahren.
Und seit ein paar Jahren bist du hier bei uns. Mit deiner Kompetenz, deiner Kreativität unterstützt du unseren Weg. Und ganz ehrlich, ich finde das großartig, dass Jessica nicht durch die KI ersetzt werden kann, weil diese kreativen Gedanken, die du immer reinbringst, die sind einfach so einmalig. Und darüber möchte ich mal heute mit euch sprechen. Jessica und ich haben gedacht, wir machen mal einen Podcast für euch, damit ihr vielleicht auch mal sehen könnt, wie wir bei Herzig EQ Themen erarbeiten. Denn wir machen das sehr bewusst anders, eben so, dass es von vielen Perspektiven beleuchtet werden kann. Und jetzt aktuell saßen wir vorhin zusammen und haben ein neues Thema, was wir jetzt gerade für uns erörtern, weil unsere Kunden immer verstärkt dieses Thema mitbringen. Und wir überlegt haben, dafür sollten wir jetzt langsam ein Angebot machen, denn wenn wir bearbeiten das Thema jetzt schon, glaube ich, zum fünften, sechsten Mal. Es wird immer wieder angefragt. Und jetzt ist es schon so groß, dass wir gesagt haben, okay, daraus machen wir jetzt mal was Einheitliches. So ist die Idee damals auch mit Jan entstanden, dass man Voice Profiling überall anbietet, weil alle, die auf die Bühne gehen und präsentieren, auch wissen wollen, wie kommt meine Stimme an. Und ja, unser Thema ist das Imposter. So, was bedeutet das denn jetzt im Groben? Jessica, du stellst immer so schlaue Fragen. Das ist genau das, was wir am Ende arbeiten. Und ich würde euch gerne mal so in diesen Prozess reinnehmen. Ne? Wenn ich so reinkomme und sage, du Jessi, ich habe jetzt die letzten 6 Mal mit Kundin über das Thema Imposter gesprochen, dann guckt Jessica mich immer an und sagt dann als erstes, genau, diesen Gesichtsausdruck haben wir nicht alle gesehen. Genau, Jessica macht dann so einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck, der ist keine Ahnung, was es ist. Und dann kommt oft eine Frage und meistens klingt sie wie?
Doch, ich habe schon mal davon gelesen und mein erster Gedanke dazu ist, wir sind doch alle Imposter.
Genau, und dann sagt sie, was willst du denn damit machen und ja, wie soll das denn aussehen, was darf ich denn dazu tun? Und wir sind so ein bisschen alle Imposter, das ist eine total schöne Aussage, deswegen habe ich gesagt, lass uns dazu direkt einen Podcast machen, weil diese Aussage war so schön. Und ich denke, diejenigen von euch, die jetzt gerade uns zuhören oder uns auch zusehen und diesen wundervollen Gesichtsausdruck gerade gesehen haben, werden sich vielleicht mal die Frage stellen, was ist denn dieser Imposter? Und man nennt das auch im Deutschen Hochstapler-Syndrom. Das bedeutet, dass viele von uns, besonders die, die echt erfolgreich sind, die wirklich gerade einen Weg machen, den sie sich vielleicht hätten früher nie vorstellen können, das Gefühl haben, oh, ich bin ein Hochstapler, das ist alles nur Glück, das ist alles nur irgendwie eine Fügung. Und wenn irgendwas passiert, was eben zeigt, dass ich jetzt doch gar nicht so kompetent bin, fällt mein ganzes Kartenhaus zusammen und alles, was ich mir aufgebaut habe, ist dann mit einem Mal zu ändern. Und ich fand es so schön, dass du gesagt hast, haben wir das nicht alle. Wie bist du denn zu dieser Einsicht gekommen, dass wir es alle haben?
Na, einfach, sage ich mal, aus Lebenserfahrung. Wir lernen ja irgendwas, spezialisieren uns so ein bisschen und dann stellen wir fest, irgendwie, das geht da immer noch weiter. Und jetzt kann man folgenden Weg wählen. Entweder man vertieft sich so dermaßen rein, dass man im Grunde genommen an anderen Stellen unfähiger wird, oder man lässt es halt jetzt laufen. So, ne? Also du hast halt die Wahl zwischen Imposter und Imposter. Es geht halt nicht, dass du ein Profi in allem bist. Das wird nicht passieren, einfach, weil wir nur eine begrenzte Zeit haben, uns mit Dingen auseinanderzusetzen. Ne?
Also
Genau.
deine Idee ist, dass wir alle glauben, dass wir Hochstapler sind, weil wir eigentlich keine Perfektion erreichen können in einem Thema und uns dafür dann entscheiden, doch lieber nicht so gut zu sein und das schlechte Gefühl zu haben, dass wir betrügen.
Na, der Glaube ist ja nur das Erkennen dessen. Also der Glaube ist ja wirklich nur dieses Detektieren. Ah, scheiße, ich bin noch gar nicht fertig. So, ne?
Wir
Das ist wirklich
fluchen hier nicht. Wir fluchen hier nicht. So.
Ups. Piep. Es geht ja immer noch weiter und ich bin noch lange nicht fertig. Und dann kommt wieder einer um die Ecke, der ist der nächste Endgegner. Und das geht, das hört einfach nicht auf. Aber da wird halt nicht weitergedacht, dass wenn ich das zu Ende spiele, tatsächlich dieses Spiel, dass ich ja im Grunde auch nirgendwo ankommen kann. So, ne? Weil es immer einen geben wird, irgendwo auf der Welt, der besser ist in einer bestimmten Sache, weil er mehr Zeit einschüttet.
Ja, das ist eine schöne Ableitung der Gedanken. Und ich bin mir sogar ganz, ganz sicher, dass die Dinge sich verändern. Also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die damit zu kämpfen haben. Und die meisten von denen, und da dürft ihr gerne mal alle mal reinführen und gucken, ob ihr wirklich alle Imposter seid. Denn so zwischen 25 und 40, glaube ich, ist die Hochphase dieses Gefühls. Also ich meine Erfahrung, ich bin jetzt schon Ü50, ne? Und ich weiß, als ich angefangen habe und genau da an der Stelle, wo wir uns begegnet sind, lieber Jessica, das war meine erste Stelle mit Verantwortung. Das heißt, ich habe zum ersten Mal mit 28 Jahren eine Abteilung führen dürfen. Und ich weiß noch, dass der Anspruch an mich sehr hoch war. Einerseits von dem Chef, der mich eingestellt hat, der mir die Chance gegeben hat, als Frau, die gerade vom Studium kommt, hier eine Abteilung zu führen, mit ihm ein Unternehmen aufzubauen. Und auf der anderen Seite von mir, weil ich immer gedacht habe, okay, ich jetzt als Frau, junge Frau, dann auch noch mit dem Hintergrund, den ich hatte, du weißt ja, dass ich ja nicht in Deutschland geboren bin, dass wir geflüchtet sind, dass ich halt eben aus sehr bescheidenen Verhältnissen kam und halt die erste war, die irgendwas in der Familie gemacht hatte, was eben nicht Handarbeit war, sondern Kopfarbeit. Und es war schon besonders für mich so diese ganzen Druckpunkte. Und ich weiß, dass ich das auch hatte. Ich habe immer gedacht, das war nur Glück. Und wenn irgendeiner dahinter kommt, dann wird es ja ganz furchtbar werden. Und dadurch habe ich gearbeitet wie ein, ja, wie soll man sagen? Ich würde jetzt nicht sagen wie ein Pferd, weil das immer den Pferden gegenüber unfair ist. Aber ich habe sehr, sehr stark gearbeitet, bis ich mir dann irgendwann mal eine Autoimmunkrankheit geholt habe. Das fing ja an mit Rosazea, ne, mit so richtig schönen Pocken im Gesicht, bis ich dann später einen Schlaganfall hatte. So, ich bin heute 50, das betone ich zum zweiten Mal. Und heute bin ich auf einem anderen Lebensweg, eine andere Lebensphase. Also diese Phase zwischen 25 und 40, wo man sich beweisen muss, wo man es aufbauen muss, die gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, dass wir da alle besonders viel leisten, also zumindest diejenigen, die in dieser gesunden menschlichen Entwicklung sind. Und dann kommt die dritte Phase, in der ich jetzt dran bin. Das ist die Phase des Erntens, ne? Wo man sagt, okay, ich habe geleistet und jetzt will ich einfach nur weitergeben und ich will das ernten, was ich mir erarbeitet habe. Und komischerweise bin ich jetzt völlig entspannt. Und es fällt mir jetzt völlig leicht zu sagen, es gibt tausende und eins Dinge, die ich nicht weiß, die andere Menschen besser wissen. Und trotzdem macht mich das nicht zu einem schlechteren Menschen. Und trotzdem bin ich nicht weniger erfolgreich. Ich bin sogar der festen Überzeugung, das ist jetzt nicht Imposter. Wir werden das natürlich für euch ganz anders aufbröseln und werden die Glaubenssätze, die ihr habt, ganz anders aufbereiten. Aber ich fand dieses Gespräch, was wir angefangen haben, jetzt einfach sinnvoll, um das hier vor der Kamera weiterzuführen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie wir die Welt betrachten. Und weißt du, der Glaube, den ich habe, bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Der hängt da oft, glaube ich, mit einher, oder?
Ja, und das ist ja auch ein Stück weit ein Stück weit auch ein bisschen durch die Art und Weise, wie wir lernen, entstanden, weil nämlich es ja ein Bewertungssystem gibt für das Ausschütten von vorher eingegebenem Wissen, und da gibt es ein richtig und ein falsch und es gibt einen Endpunkt. Und das ist ja im wahren Leben, kommen ja andere Aufgaben auf einen zu und auch Sachen, wo keiner halt hinten steht, die Bewertung macht und sagt, ach ja, das ist der Endpunkt übrigens, sondern das passiert ja einfach nicht, ne? Du wirst halt in Situationen reingeraten, die einfach, wo keiner in deiner Umgebung eine Ahnung hat, wie das ganze Ding jetzt ausgeht. Und das macht halt ein Unsicherheitsgefühl. Das ist auch ganz natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, diese Art und Weise, wie wir in der Schule damit umgehen, mit diesem Wissen einsammeln, dann abgleichen und dann richtig und falsch Bewertungen, hast du gut gemacht oder eben nicht so gut, das führt halt auch dazu, dass diese Unsicherheit dann später im Job einfach entsteht, wo eben nicht mehr klar ist, ob das jetzt der richtige Weg ist, sondern du tappst halt im Dunkeln, ne?
Ja, es ist ein total schöner Gedanke auch noch, das mit der Schule. Ich meine, wir werden ja schon sozialisiert in einer bestimmten Richtung, ne? Und gerade heutzutage, wo die Welt sich ja völlig neu dreht, also wir sind ja gerade in so einem revolutionären Zeitalter, dass alles neu gedacht werden müsste, rein theoretisch, und der Mensch gar nicht so schnell denken könnte, wie die Welt sich gerade um uns herum dreht. Und das umzusetzen ist, wissen wir alle aus Erfahrung, jetzt fast unmöglich, so schnell Schritt zu halten. Und trotzdem hatte ich dir ja noch gesagt, dass die meisten der Kunden, die mit mir darüber gesprochen haben, Frauen waren, ne? Das fand ich nämlich auch so interessant. Dass auch da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das also können uns alle gerne schreiben, die Sozialpädagogen sind oder andere Bereiche studiert haben als wir, weil dann ist es wahrscheinlich noch mal klarer, umso interdisziplinärer das Ganze ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir eben dadurch auch, weil als Frau in einem Beruf sich zu behaupten, immer noch nicht so ganz normal ist. Also wir haben immer noch den Gap zwischen Gehältern und zwischen Erwartungen. Und ich hatte letztens mal mit einer sehr, sehr intelligenten, tollen, erfahren, nicht erfahren, aber sehr, wie sage ich das? Erfahren ist sie nicht, weil sie gerade frisch im Job ist, aber sie hat unglaublich viel Wissen mitgebracht von der Universität, also eine unglaublich kluge Frau, die dann zu mir sagte, naja, aber manchmal ist es das so, dass mein Chef sogar mir durch die Blume suggeriert, ja, Mädchen machen wir schon. Und dieses Mädchen ist schon eine Bewertung, die natürlich einen verunsichert, ja. Und dass dadurch vielleicht so etwas entsteht wie so ein Rahmen, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann werden alle merken, dass ich das eigentlich nicht kann, dass es nur theoretisches Wissen ist oder dass nur diese Hand über mir schützend da ist, aber ich alleine eben das nicht schaffen werde. Ich glaube, das ist so eine innere Verunsicherung, die aus ganz starken Überzeugungen des Nicht-Genügens entsteht und die sich nur durch langfristige neue Erfahrungen und Erfolge abbauen lässt. Das ist jetzt nichts, was theoretisch in den Büchern steht. Das ist das, was ich jetzt gerade so aus Erfahrung der letzten Jahre für mich feststelle, dass es braucht, bis die Gedanken, die wir haben, in eine neue Richtung gehen und wir sagen, ich bin genug. Und sobald ich genug bin, ist das, was ich leiste, auch genug?
Also, ich habe ja mehrere Gedanken jetzt, weil du ja mehrere Sachen angeschnitten hast. Erstmal, das Gespräch ist ja sowieso nicht rund um Bücher, weil ich greife ja erstmal auch ins Unsichtbare sozusagen, damit der Diskurs offen ist. Ich denke, bei diesem Männer- und Frauenthema, ich glaube, wie gesagt, wir alle haben das. Ich denke nur, Männer gehen vollkommen anders damit um, weil es gibt ja nicht nur erfolgreiche Männer, die müssen das ja quasi, die müssen damit ja auch umgehen. Also es gibt ja auch Männer, schlaue Männer, die halt irgendwie arbeiten und trotzdem viel schlauer sind als ihre ganze Umgebung, aber trotzdem nicht aus dem Hintern kommen, rein karrieretechnisch. Und das betrifft ja, das ist ja so ein innerer. Wie soll ich denn sagen? Das ist ja so ein Ding. Wir lernen ja aus diesen Fehlern daraus, dass wir halt besser werden wollen. Und dadurch werden wir ja auch besser, weil wir uns ständig kontrollieren eben, ob das halt gut genug ist, ob das gut genug ist. Und dadurch werden wir ja besser. Nur wenn da dann das nicht aufhört, eben in diesem Unsicherheitsbereich, dann entsteht das auch. Und was Männer jetzt machen, ist, glaube ich, tendenziell eher, dass sie sagen, ich mache halt irgendwie so eine Schotte hoch, so dass mir das keiner anmerkt und dass ich mir das auch nicht anmerke. So, ne? Und Frauen sezieren ja gerne mal Dinge auseinander so, und poolen drin rum und wollen es emotional lösen. Und da, ich glaube, das ist halt der Unterschied. Männer versuchen das nicht so unbedingt emotional zu lösen, während hingegen Frauen das eher emotionaler betrachten, aus unterschiedlichen Gründen. So, ne?
Das ist ein schöner Gedanke, den aufzugreifen, weil man da einfach auch mal drauf guckt, Männer und Frauen, wie unterschiedlich sind wir da in der Emotionalität. Und das ist belegt, dass Frauen da halt eben eine stärkere Emotionalität haben und empathischer sind und dass die meisten Männer das eben anders mit sich machen und dieser Fragen aber dieselben sind. Also ich glaube, ob Mann oder Frau, wir müssen alle eine Persönlichkeit, eine Identität entwickeln und wir sind da immer in so einem Fragezeichen, bin ich so, wie ich bin, gut genug? Und ich weiß, dass man oft sich wünscht, dass wir zum Beispiel uns nicht vergleichen, ne? Dass man jetzt sagt, okay, ich nehme nur mich als Referenz oder mein früheres Ich. Und dann versuche ich zu gucken, wie ich mich jetzt gerade entwickelt habe. Ja, Pustekuchen. Hast du irgendjemand mal gesehen, der sich nur mit sich selbst verglichen hatte? Also ich kenne wenig dieser Menschen. Mir gelingt das in meinen ganz, ganz großartigen Momenten, wo ich dann zurückblicke auf diese kleine 18-Jährige, ja, die gerade versucht, in der deutschen Sprache mächtig zu werden. Und wenn ich dann irgendwo jetzt auf der Bühne stehe, dann denke ich, wow, also im Vergleich zu der hast du es geschafft, ja. Aber ansonsten vergleichen wir uns, glaube ich, eher mit Menschen, die sowieso entweder weiter von uns weg sind oder tiefer von uns weg. Also psychologisch gesehen ist beides gut, ne? Entweder wollen wir uns besser fühlen oder wir wollen irgendwie wachsen, dann ist beides gut, sich dazu vergleichen. Und grundsätzlich haben Männer aber auch eine Gabe, die wir Frauen selten anwenden. Das ist dieses Krüger-Döring-Symptom. Hast du von dem schon mal gehört?
Im Kruger?
Schon mal gelesen. Jetzt hätte ich gerne wieder so ein Gesicht wie vorhin. So. Ah, gelesen, ja, genau. Gelesen habe ich es, genau. Da geht es ja eher um das Gegenteil, ne? Dass man, obwohl man ganz wenig Informationen zu einem Thema hat, glaubt, dass man der Experte ist und sich so aufführt. Und das finde ich so spannend. Und auch das, würde ich sagen, haben wir alle eine Zeit lang. Und da bin ich bei dir. Du hast gesagt, wir haben alle Imposter. Ich würde aber auch sagen, wir haben alle für irgendeinen Bereich unseres Lebens einen Krüger-Döring-Effekt, weil die Leute, die anfangen, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Die sind auf einmal so toll und missionieren andere und wissen alles besser, ja. Und ich weiß, als ich mit den Themen angefangen habe, die wir hier bei uns bei Herzlich IQ jetzt behandeln, da war ich auch eher so missionarisch unterwegs. Und ich glaube, ich bin das bis heute noch, obwohl ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber ich bin mit der Vision unterwegs, dass wenn wir menschlich miteinander umgehen, wir alle erfolgreich werden. Wie ist erstmal außen vorgestellt, aber das ist die Vision, mit der ich missioniere. So ein klein bisschen, glaube ich, tue ich das schon.
Ich glaube, erst kommt der dann in Gruber, dann der Impostor oder so.
Das ist gut, ja. Das ist gut. Das ist wirklich ein
Und
Tipp.
irgendwann kommt die Entspannung.
Ja, genau. Das ist ein total spannendes Thema, weil, guck mal, ich kenne viele Menschen, die wirklich glauben, ich bin voll der Experte drin und treten dementsprechend auf. Du hast gerade was Tolles gesagt. Du hast gesagt, es gibt so viele Männer, die viel mehr wissen als andere, aber den Hintern nicht hochkriegen auf der Karriereleiter, ne? Und das sind wahrscheinlich die, die eben ihre Wirkung verschenken, Punkt, weil sie sich vielleicht nie Gedanken darum machen oder denen das nicht wichtig ist. Wir wissen ja aus unserer Arbeit, dass ganz viele Menschen, wenn wir mit denen die ID 37 machen, zum Beispiel das Thema Einfluss ganz niedrig haben. Die wollen einen guten Job machen, aber die müssen nicht auffallen, ne? Die haben ja gar nicht dieses Bedürfnis, auffallen zu wollen. Aber eben, wenn ich das wollte, aber nicht weiterkomme, verschenke ich vielleicht die Wirkung. Dann gibt es diese Krüger-Döring-Menschen, die halt glauben, alles besser zu wissen. Und es gibt diesen schönen Spruch, jetzt hilf mir mal, totale Ahnungslosigkeit und Wirken, aber wie heißt dieser Spruch? Du weißt, worauf ich hin will?
Nee.
Ah. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Fabelhaftes Aussehen bei totaler Ahnungslosigkeit, irgendwie sowas in der Richtung.
Kann
Also,
jemand ja mal in die Kommentare schreiben.
genau, vielleicht fällt das jemand gleich als ein. Auf jeden Fall sind das Menschen, die halt eben eine Wirkung haben, als wären sie toll die Experten. Und wenn wirklich jemand reinkäme, der könnte sie wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden auseinandernehmen. Und davor haben wiederum die Imposter Angst, obwohl sie fachlich sehr wahrscheinlich denen, die versuchen würden, sie auseinanderzunehmen, absolut das Wasser reichen könnten.
Ja, weil die denken, sie sind Imposter, sich ja nie damit beschäftigt haben, wie das vonstatten geht, dass ich überzeugend wirke bei völliger Ahnungslosigkeit.
Das ist der Spruch. Da wollte ich hin. Genau
Okay,
da wollte ich
siehst
hin. Danke.
du?
Danke, danke. Das ist der Spruch. Genau das. Und das macht ja Wirkung aus.
Ja, aber das ist ja auch ein potemkinsches Dorf, ne? Am Ende des
Absolut,
Tages. Es ist wichtig, dass
absolut.
man darauf zugreifen kann. Aber ne, es ist halt, das muss ja dann auch der dann.
Naja, jetzt wenn wir das weiterdenken, weil das finde ich spannend für die Gedanken, die wir ja weiterspinnen wollen, ein Produkt zu entwickeln. Wenn ich Imposter anschaue, und wie gesagt, wir haben das alle, ich bin da durch, ich arbeite gerade mit Menschen, die da jetzt noch mittendrin stecken. Und ich würde sagen, von außen merkst du es keinem an. Also das sind nicht die Menschen, von denen du das Gefühl hast, die kriegen ihren Hintern nicht auf der Karriereleiter hoch. Die sind nämlich alle sehr weit oben. Also das sind alles Menschen, die schon sehr weit oben sind, so wie ich das damals auch war. Ich hatte, ne, Marketingleitung in einer Hand, ich habe es geschafft sozusagen. Nach außen hätte es mir keiner angemerkt. Nur das passiert innen drin.
Ich kenne auch welche, die sind nicht erfolgreich und sind total gut. Das findest du ganz häufig bei Künstlern, gerade bei Erfolglosen, die wahnsinnig gut sind, also technisch unglaublich, aber das interessiert keinen Menschen.
So, das ist was anderes. Siehst du, die Imposter sind die, die erfolgreich sind, auch nach außen, auch für andere. Die sitzen in den besten Positionen, die es gibt, die aber innerlich an sich zweifeln. Das sind Leute, die sitzen ganz weit oben in der
Ich
Karte.
würde das gar nicht, weil das ist ja, also ich habe das immer so verstanden, vielleicht, ja, jetzt kommen wir zu den Definitionen. Ich habe das immer so verstanden, du hast einen großen Pool an Wissen und Fähigkeiten und denkst, aber du bist unfähig. Und das fliegt auf. Und das wird irgendwann halt, ja, einer kommt um die Ecke und sagt dir das. Und das ist für mich unabhängig vom Erfolg, also dieser Mechanismus.
Oh, du, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ich begegne ihm jedoch mehr in den Positionen, mit denen ich arbeite. Und das sind ja alles Menschen in der Führung, die schon entweder sogar in Vorstandspositionen sitzen, ja, die jeden Tag bangen, dass es mal zu Ende geht, weil irgendeiner merkt, dass es nur Glückssache ist, ja. Und das ist da mein Thema und halt eben bei Frauen, wo ich das stärker sehe. Ich glaube schon, dass du recht hast. Das ist wahrscheinlich auch. Aber wenn jetzt ein Künstler nicht erfolgreich ist, sorry für diesen blöden Vergleich, aber wenn er nicht erfolgreich ist, dann kann es ihm auch scheißegal. Oh, jetzt fluche ich wieder. Wir wollten hier nicht fluchen. Dann kann es ihm ja auch egal sein, ob das auffliegt oder nicht. Ne? Weil wenn er selber schon merkt, dass er nicht erfolgreich ist, dann könnte es ihm auch egal sein, was andere über ihn denken. Aber jetzt sind wir in ganz anderen
Du
Gedankenkonstrukten.
hast ja, das ist ja ein Ego-Ding.
Ja, klar.
Ja, das betrifft ja das Ego und nicht das Ego ist ja das Problem an
Ja,
der Stelle
natürlich.
sozusagen. Also nicht jetzt das Egoismus, sondern das Ego an sich, das halt versucht, dich vor halt Ungemach zu retten, so, ne? Und das gilt für den, der nichts hat, wie für den, der was hat. Das ist immer der gleiche
Na, der
Weiter.
ist eher dann da, wenn du erfolgreich bist, wenn von außen alle glauben, der hat es geschafft und nur du derjenige bist, der innen drin steckt und sagt, Etchi-Petchi, ihr täuscht euch alle, weil stimmt nicht. Also, weißt du, das ist so dieser.
Für mich ist das so fließend, für mich ist das so, die Übergänge sind so fließend, weil einfach das Level ist dann halt ein anderes, aber nur von außen betrachtet, von innen ist das für mich so eine Konstante
Lass
sozusagen.
uns das mal weiterdenken. Ich finde das total schön, weil umso mehr Perspektiven wir haben, desto besser wird es am Ende des Tages. So, jetzt merkt ihr, wie wir arbeiten. Wir diskutieren ja wahrscheinlich 4 Stunden jetzt gleich noch sitzen, aber wir nehmen nur eine auf für euch. Also, wenn ich zum Beispiel ein Künstler bin, und lass uns mal bei dem Künstler bleiben, der eben halt nicht erfolgreich ist und von außen auch nicht so wirkt. Also, ich verdiene jetzt nicht so viel Geld, ich habe keine eigene Galerie oder was auch immer das ist.
Los geht's nicht durch.
Genau, so. Wie fühlt sich das dann innerlich an, dass ich noch versagen könnte? Weil dann könnte es sein, dass ich.
Ganz einfach. Zum Beispiel, wenn du jetzt mal angenommen, du hast deine Sachen irgendwo in einem Laden oder auf dem Markt oder irgendwo ein Käufer und dann kommen Leute und bewerten, und das ist halt es gibt bei der Kunst so eine ganz niedrige Schwelle, über den eigenen Geschmack halt die Sachen zu bewerten. Also das heißt, es kommt immer wer irgendwie ungefragt und sagt dir, das finde ich aber kacke oder so.
Das heißt aber nicht nur bei der Kunst. Ich glaube, das hast du überall, dass irgendwie.
Ja, genau. Und die muss ja halt nach außen treten. Das geht ja gar nicht anders, wenn du überleben willst. Und diese ständige Bewertung, ob das jetzt nur von Galeristen ist oder von Kunden oder von weiß der Geier wem, dass daran halt immer noch gezweifelt werden kann. Du fängst ja an, wenn du sehr selbstkritisch bist, auch überall deine Fehler zu sehen. So, ne? Und das führt halt dazu, dass du immer unsicherer wirst bezüglich deiner Arbeit. Und ich glaube, wie gesagt, und dass das auffliegt, dass du ja eigentlich gar nichts kannst. Weil das ist ja auch immer, du arbeitest ja immer unter einer gewissen Unsicherheit, wenn du was Gutes machen willst. Jedenfalls, dann ist das so.
Okay, also nur damit ihr es versteht, Jessica ist auch Künstlerin, deswegen kommen diese Beispiele aus der Künstlerwelt hier so hoch rein. Nicht, dass jeder sagt,
Sorry.
bei herzliche Kummer an die Emotionen und sie kommt hier mit Kunst um sich. Also erstens ist sie Grafikdesignerin und zweitens auch noch Künstlerin. Deswegen dieser Beispiel. Ich erkläre das nur mal kurz für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich finde es spannend, Jessica, weil ich zum Beispiel jetzt gerade denke, das traut sich nicht jeder bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich habe ja meine Position meiner sechs Menschen, mit denen ich jetzt gerade arbeite. Und wie gesagt, da ist sogar jemand, der so weit oben in einem Unternehmen ist, dass er schon fast einsam ist, weil keiner sich trauen würde, dieser Person überhaupt irgendwie was ein Feedback zu geben und schon gar nicht seine Arbeit laut zu bewerten. Was natürlich bei allen anderen anders ist. Und so kommst du, ich glaube sogar, was ist so ein total spannender Gedanke, den du gerade reingeworfen hast. Ich glaube, dass viele Führungskräfte, die so weit oben sind, dass die nicht ins Schwanken kommen können von außen, weil eben niemand mehr so richtig Feedback gibt, so wie das bei normalen Mitarbeitern passiert. Ich glaube,
Ah.
zu einer gewissen Schwelle kannst du als normaler Mitarbeiter, Mitarbeitender jederzeit umfallen, weil irgendeiner immer kommt und dir ungefragt Feedback gibt. Und du denkst, okay, doof, ah ja, habe ich wieder euch falsch gemacht, bis zum gewissen Punkt. Und dann ist dieser Privileg der Führung, ja, oder der Position, nicht der Führung.
Dann wird's still.
Richtig. Und du hast dieses Privileg der Position und dann wird's still. Und dann ist nur in dir so ein Männchen, was sagt, ätschi, und irgendwann mal fällt es doch auf, ja. So, was ist
Traut sich keiner mir das zu sagen, wie scheiße ich bin.
das? Jetzt nicht fluchen, Mann.
Wird nicht mit mir funktionieren, Lisa, das weißt du doch. Entschuldigung.
Aber genau
Ja,
das, das
genau.
ist was anderes. Das ist noch was anderes. Das steckt so tief in mir drin. Und wenn von außen die wahre ganze Welt glaubt, ich bin hier der Hero, innerlich denke ich, oh, und jetzt kommt einer und pustet mich weg. Und genau daran zu arbeiten, das finde ich total spannend. Und da will ich hin. Ich will, dass wir mit diesem Produkt, also da, wo wir jetzt reingehen, dass wir wirklich so die ganzen Facetten beleuchten und genau diese Fragen, die wir jetzt gerade haben, alle mitnehmen. Weil ich denke, dass viele denken, okay, in dieser Umwelt, in der ich bin, ne, aber das hat mit mir zu tun. Das hat klar viel mit der Umwelt zu tun, aber wie ist das entstanden? Weil es gibt Menschen, die haben das nicht. Nicht jeder ist Imposter. Also jetzt widerspreche ich deinem ersten Satz, wir haben das alle in uns. Nein.
Ich sag ja, zuerst kommt der Dunning-Kruger, dann der Imposter. Also ja, solange der Dunning-Kruger da ist, kann es den Imposter nicht geben.
Ja. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die ganz gesund ein Wachstum durchlaufen, ein Selbstbewusstsein, ein Vertrauen haben, wo die vielleicht eben dieser Fragen nicht stellen, weder zu hoch noch zu niedrig sind. Also es gibt ja diesen gesunden Wachstums, Entwicklungsstufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das nicht alle haben, dass es nur bestimmte Tendenzen braucht, also Dispositionen, wie wir das schon in der Psychologie sagen. Und wenn du bestimmte Dispositionen mitbringst, dann wird er sich eher entfalten, als wenn eben nicht. Und genau dasselbe in einer anderen Richtung. Und das würde ich, glaube ich, in das Paket reinpacken. Also wir haben ja einen Test, den man, also du kennst den Test, den wir immer verschicken. Du kannst ja diesen Test nehmen und dann schon mal gucken, wie weit du bist. Ich hatte jetzt letzte Woche noch jemanden den Text geschickt und der mir mit ganz vielen Smileys geschickt hatte, 91%. Wissen wir schon, woran wir die nächsten Wochen arbeiten werden. Deswegen glaube ich, dass es echt wertvoll ist und dass es wahrscheinlich viele Menschen betrifft, sich mit diesem innerlichen Zweifeln zu beschäftigen und überhaupt so dieser, weißt du, was für eine Spannung das ist in einem. Also ich kann ja aus Erfahrung berichten, das ist so eine unglaubliche Spannung in einem selbst, dass es mal auffällt und du strengst dich dann natürlich umso mehr an. Ne? Also ich habe ja nicht ohne Grund mir dann meine Krankheiten alle geholt, weil ich war ja Tag und Nacht am Arbeiten. Das war so, das ist wie so ein Hamsterrad, in dem du extrem drin steckst und nicht mal um was anderen zu beweisen, sondern vielmehr dir selbst zu beweisen und gleichzeitig aber auch den anderen, glaube ich schon.
Ja, also ich glaube, das Außen hat da definitiv einen großen Einfluss, also die Angst vor dem Außen und auch halt der Input vom Außen, weil wenn man jetzt in so einem Job tätig ist, also jetzt unabhängig, und man tut sich die ganze Zeit irgendwie widersprüchliche Fachliteratur zum Beispiel rein, weil man ja besser werden will und weil man ja immer up-to-date sein möchte und immer halt sozusagen, ne, den Zug nicht verpassen will. Und alles, was von außen kommt, kann ja nur widersprüchlich sein. Und das erzeugt halt neue Unsicherheiten. Also es kann ja nur widersprüchlich sein, weil sich ja jeder positioniert. Und der eine sagt dann halt, ne, jetzt als Metapher, Eier sind gut. Und der nächste muss dann sagen, Eier sind schlecht, weil es gar nicht anders geht. Sonst kriegt er keine Aufmerksamkeit, wenn er das schon mal gesagt hat, was der vorher gesagt hat. Und dieses nach außen orientieren sozusagen. Du hast es vorhin angesprochen, dass wenn man halt so nach innen, sich nach innen ausrichten würde, dann wäre das gar nicht, stünde das gar nicht so zur Debatte. Aber da wir ja eben in diesem, wie soll ich denn das sagen, Wettbewerb stehen, kannst du das Außen ja auch nicht völlig abklemmen. Aber das führt am Ende dazu, dass du halt, je mehr du dich nach außen richtest, umso schwieriger wird dieser innere Kampf dann eben auch, ne?
Super schön. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt eine neue Sichtweise bekomme, dann muss ich die automatisch ablehnen, weil das würde dann quasi mein
Nee,
Ego.
so meinte ich das nicht. Ich meinte nur, dass wenn du jetzt in die äußere Welt guckst, ständig dieser Dialog stattfindet, ständig dieses, das ist gut, ne? Und das kann halt auf die Dauer zu einer Verunsicherung in dir selber halt führen, weil du die ganze Zeit damit konfrontiert bist, dass da draußen irgendwas im Gange ist und du deinen inneren Kompass im Grunde genommen finden musst, aber da du nach außen gerichtet bist, wird es halt schwieriger.
Kann man so sehen. Das ist ja also total schön, weil eben jeder anders die Dinge wahrnimmt. Ich hätte diese Aussage zum Beispiel nie getroffen. Du weißt ja, wir beide sind so unterschiedlich und deswegen sind unsere Gespräche immer so fruchtbar, weil wir immer so unterschiedliche Positionen einbeziehen. Und da wollten wir euch heute einfach mal mit einnehmen. Ich hätte das nie so formuliert, aus einem einfachen Grund, weil ich selber davon ausgehe und ich eine bestimmte Haltung vertrete, die explorativ ist. Also für mich ist alles Neue eine schlaue Ergänzung dessen, was Bestand hat. Und ich betrachte Kontroverses nie als Widerspruch, sondern als Einladung, um zu erweitern. Und das liegt wiederum daran, und deswegen würde ich euch alle einladen, dass ihr eure Sicht der Welt mal überprüft und eure Denke überprüft. Ich habe von einem Professor früher einen Satz gelernt und ich merke, wie stark manchmal ein Satz das ganze Leben prägen kann. Wir hatten nämlich zu uns gesagt, Wissenschaft geht von einer Beerdigung zur nächsten. Und alles, was du weißt, darfst du heute vielleicht schon begraben und halte nicht an dem Wissen fest, was du heute hast, weil es wird immer einer kommen, der das hoffentlich widerlegt und dadurch entsteht Wissen. Wissen ist nichts Festes, es ist fließend. Und mit diesem Mantra gehe ich durchs Leben und alles, was ich Neues und Widersprüchliches höre, sehe, sauge ich richtig auf und denke, ah, da ist wieder einer gestorben. Ich darf das Wissen wieder begraben und ich habe neues Wissen, ja. Und mir fällt es zum Beispiel auch überhaupt nicht schwer, bei Seminaren Menschen zu erzählen, dass ich vor 10 Jahren felsenfest behauptet habe, dass XY richtig ist und heute sagen muss, das war Quatsch. Und das finde ich, für mich gilt dieser These dann insofern nicht wirklich. Was
Ich
wissen
habe
wir?
das auch mehr, ich hab das auch mehr unter dem Gedanken, dass halt Aufmerksamkeit eine Währung ist, formuliert. Ne? Natürlich neue Erkenntnisse sind neue Erkenntnisse oder Erkenntnisse überhaupt, die man vorher noch nicht hatte, müssen ja nur für einen selber neu sein. Aber wie gesagt, ich hatte das unter dem Aspekt betrachtet, dass halt Aufmerksamkeit auch eine Währung ist und dadurch natürlich halt auch mehr geäußert wird, als nötig ist. Ne?
Du weitergedacht, ist total spannend. Aufmerksamkeit ist eine Währung, aber auch die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich jetzt meine ganze Aufmerksamkeit auf meine Defizite lege und gelernt habe, eher dahin zu schauen, statt auf die Erfolge, die ich erlebt habe, werde ich immer das Mangelnde sehen und nicht das, was wächst. Und das könnte zum Beispiel schon ein schöner Weg sein für diejenigen, die damit sich beschäftigen, ein Erfolgstagebuch zu führen und einfach mal den Fokus darauf zu legen, was ich wirklich selber geschafft habe, ohne Zutun von anderen Menschen, ohne dass es Glück war. Weil dieser Gedanke, es ist alles nur Glück, dieses Konstrukt beruht darauf, dass ich nur Glück hatte, den kann man ja peu à peu abbauen, indem man sieht, was man bewusst geschaffen hatte. Und da gibt es eine ganz schöne Idee, kennst du wahrscheinlich auch, Jessin, dieses Glas mit den Glücksperlen, die man sammelt. Das könnt ihr zu Hause machen, das könnt ihr im Büro machen. Ich kenne einige Menschen, die mit mir arbeiten, die diese Gläser tatsächlich aufgestellt haben und die werfen da so bunte Mauerabends rein. Jedes Mal, wenn du wirklich einen Erfolg hattest, das nur dir zu verdanken ist, wirfst du irgendwas in dieses Glas rein. Und das lässt du einfach ein Jahr stehen. Und es gibt Menschen, die schreiben sich da so kleine Zettelchen drauf, wo sie dann nur ein Stichwort drauf haben, um sich zu erinnern, was es war. Und wenn du nach einem Jahr dieses volle Glas dann hast und liest, was da alles draufsteht, dann kannst du schon merken, okay, also so ganz glückszufällig ist es nicht. Also ich habe da schon jetzt was geleistet. Und so kann die Aufmerksamkeit nämlich sich auch wandeln mit der Zeit. Das finde ich einen total schönen Gedanken, mit der Aufmerksamkeit da so reinzugehen.
Das mit dem Glücksglas kenne ich nicht, interessanterweise. Aber es ist, scheint, ja, man macht sich das halt nicht sichtbar normalerweise, ja. Das ist eine schöne Intervention sozusagen.
Ja, absolut. Das könnten wir auch gerne. Weißt du, wir haben doch die Bedürfnisgläser mal
Ja.
in einem Programm gehabt. Und vielleicht wäre das jetzt auch eine Idee, wo man einfach sagt, ja, wir haben hier diese Erfolgsgläser. Das könnte doch eine schöne Sache sein. Ja, jetzt spoilern wir schon mal, was in dem Programm. Wir können das jetzt schon umsetzen, bevor wir starten. Ja, das wäre doch mal schon mal ein Anfang. Also ich glaube, wir haben jetzt mehrere Aspekte. Wir haben den Aspekt, was muss ich denken? Worauf fokussiere ich mich? Was macht die Außenwelt? Welche Symptomatiken gibt es allgemein noch dazu? Welche Dispositionen brauche ich oder könnten das befördern oder unterstützen? Oder
Und vor
oder
allen Dingen mal
ja.
anfangen, halt wenn die halt kein Feedback mehr kriegen, die Leute tatsächlich dazu anzuregen, echtes Feedback zu geben. Die Leute trauen sich halt nicht. Und wenn da das Vertrauensverhältnis so gut ist, dass ich nicht mehr sozusagen als Chef unantastbar bin, sondern berührbar
Ja.
in Zeichen, dann kriege ich auch wieder echtes, ich meine, du musst darunter leiden, Isa, du kriegst von mir immer echtes Feedback.
Das
Aber es ist ja im Sinne des Ganzen, ne? Es ist ja nicht. Es
ja,
ist.
du, ich bin ja total dankbar, dass wir das haben. Also
Ja.
ich glaube, wir werden
Früher
das.
hätte ich das nie gemacht, nie, im Leben nicht.
Ich glaube, wir wären die falschen Ansprechpartner, wenn wir das nicht so hätten bei uns im Unternehmen. Da wäre das total Quatsch zu sagen, Führer mit Empathie und unsere Kollegen hätten hier Angst, irgendwie Feedback zu geben. Das wäre Quatsch. Du hast gesagt, du hast das früher so nie gemacht.
Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt doch eine Hierarchie, sag mal. Kann ich doch nicht den Chef kritisieren, der hat doch mehr Erfahrung.
Schöne Gedanken, ne, die wir so haben, wie wir das so lernen und wie die Chefs das auch befeuern. Weil du hast schon nämlich recht, wenn ich das als Chef leichter mache oder anfordere vielleicht, dann wird das mit der Zeit zur Selbstverständlichkeit. Und du hast mich gerade noch auf einen zweiten Gedanken gebracht. Der hat nämlich nicht nur mit dem Vertrauen zum Chef, also das Vertrauen, was wir gegenseitig aufbauen als Mitglieder einer Gruppe, sondern ich glaube, dass es auch dann mit der Zeit so eine Art Selbstvertrauen braucht, um den Imposter immer kleiner zu halten. Weil der ist ja irgendwie so ein Anteil in uns, ja, der nicht eingeladen, sich eingenistet hatte und immer rummobbt. So. Und wenn er immer mehr Raum, wenn er weniger Raum in meinem inneren Haus bekommt, und wenn ich ihn dann irgendwann mal vielleicht sogar schaffe auszuladen, das kann ich nur, wenn ich Vertrauen zu mir habe. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ungebetene Gäste habe. Und so ein Imposter ist echt ein ungebetener Gast. Der kommt einfach, nestelt sich ein und nimmt sich viel Raum ein. Und du wirst immer kleiner in deinem Selbst. Und wenn ich das schaffe, in meinem Selbst immer größer zu werden, immer mehr Selbstvertrauen zu haben, ihm den Raum mehr und mehr wegzunehmen, bis ich ihm irgendwann mal sage, du, das ist hier mein Wohnzimmer, du bist hier nicht willkommen, geh wieder. Dafür brauche ich Selbstvertrauen. Wie viele Menschen geben sich mit Menschen zufrieden oder verbringen ihre Zeit mit Menschen, mit denen sie keine Zeit verbringen wollen, weil sie nicht das Selbstvertrauen haben, das zu äußern?
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich hatte gerade so den Gedanken, eigentlich, vielleicht ist es auch das Bekämpfen, dieses, weißt du, wenn du sowas hast, sowas Unangenehmes,
Ja.
was dir halt echt ständig auf den Füßen rumtrampelt. Und es ist ja nun mal so, wenn du was versuchst, halt wegzudrücken, ganz weit wegzudrücken, immer, regelmäßig, dann wird es ja größer, so, ne? Weil halt auf jeden Druck folgt Gegendruck.
Genau.
Und vielleicht ist das Annehmen erstmal dessen eben, dass Perfektion halt nicht zu erreichen ist. Auch wenn du schon perfekt oder nahezu perfekt bist. Also du hast da mit Sicherheit irgendwas im Werkzeugkoffer.
Ja, weil ich will jetzt gar nicht so weit reingehen, was wir da reinnehmen, aber die Gedanken, die du wieder bei mir anregst, das liebe ich, ne? Perfektion als solches ist wieder so ein Wort, das so fatal ist, weil wer weiß schon, was perfekt ist? Also wer kann das definieren für dich, für mich, was ist perfekt? Klar, wenn ich jetzt Chirurg bin und eine Herz-OP mache, dann gibt es wahrscheinlich wirklich eine perfekte Ausgangsform, aber davon ist auch nochmal das Herz des anderen abhängig und so weiter und so fort. Auch da wird
Die
es
Hände helfen dabei
genau
wahrscheinlich auch.
nicht die perfekten. Worauf ich hinaus will, ist dieser Gedanke, Perfektion wegzulassen. Das ist auch Arroganz, ne? Also ich finde Perfektion, wer sagt, ich will perfekt sein, der ist auch total arrogant. Weil wer sagt denn, was perfekt ist? Dann würde ich sagen, ich bestimme, was perfekt ist.
Ja, naja, das ist ja dieser eigene Kritiker, der halt immer versucht, halt besser zu werden, was einen ja auch voranbringt. Das ist ja auch ein Antreiber, der hat ja positive Aspekte. Und wenn der Antreiber aber eben nicht mehr weggeht, ne, dann.
Also die Frage ist, ob der Kritiker zum Imposter wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Imposter einfach so entsteht, wenn unser Weg sich so entwickelt hat, wie wir uns das früher nie vorstellen könnten. Also deswegen meine Annahme, meine These, ohne dass ich jetzt überhaupt, wir gucken ja vorher nie in die Literatur, wir lassen es Gedanken und überprüfen das dann später. Meine These ist, für mich war ein anderer Weg vielleicht vorgesehen. Also für mich war vielleicht ein, keine Ahnung, ich komme jetzt aus einer Arbeiterfamilie und alle hatten gedacht, ich wäre Buchhalter. Ja, und auf einmal lande ich hier als Vorstandsvorsitzender einer Bank oder wie auch immer. Und das ist so weit von dem normalen Leben weg, was ich früher für mich gedacht habe, dass ich dann dieser Zweifel habe. Das ist eine Annahme, die ich haben kann. Die andere Annahme ist, an mich wurden schon immer so hohe Erwartungshaltungen gelegt, schon von Kind auf. Und ich habe gemerkt innerlich, dass ich das gar nicht kann, muss aber der äußeren Umwelt genügen, weil die Ansprüche da sind. Also mache ich das, was andere von mir wollen. Und innerlich weiß ich, ich kann es gar nicht leisten. Das ist die zweite Annahme. Beides könnte die
Also
Ursache sein.
mein Spinnensinn sagt irgendwie, dass das zweite wahrscheinlicher ist.
Wir
Weil
werden es
nämlich,
mal prüfen.
ja, mach. Weil nämlich, wenn du sozusagen die Treppe hochpolterst, sozusagen, also stolperst quasi, dann ist ja eher der dann den Kruger, der dann vorm Ball kommt. Ich brauche gar nichts machen. Ich bin Zauberer. So, ne?
Ja, das ist total.
Großartig, ich brauche nur hier.
Könnte
Und schon ist es
man.
da.
Ja, das ist wirklich spannend. Also ich bin sehr neugierig auf alles, was wir jetzt erarbeiten. Ich habe jetzt zwei Seiten wieder aufgeschrieben, wie immer bei unseren Gesprächen. Und jetzt geht es an die Arbeit, ne? Jetzt gucken wir erstmal, was unsere Annahmen sagen, analysieren, sortieren, entwickeln und am
In die
Ende.
Literatur gucken.
Genau. Und am Ende bekommt ihr von uns ein Produkt, was sehr wahrscheinlich mit diesem Thema rundum hilfreich wird, wie immer. Ich bin mir sicher. Jessi, in
Lisa,
diesem
Ella.
Sinne, danke, dass wir heute dieses Gespräch angefangen haben, dass wir das aufgenommen haben, auch wenn es für uns total ungewöhnlich ist. Und ich bin sehr froh, dass dieser Podcast auch immer ungeskriptet ist, weil es geht nicht nach Konzept bei uns, also gerade die ganzen neuen Ideen, die sind erstmal ungeskriptet und dann werden sie peu à peu in Struktur umgewandelt. Und das ist das vielleicht, was unser Nachteil ist. Wir brauchen immer ewig lange, bis wir mit einer Sache fertig sind, weil wir die richtig sezieren von A bis Z. Und vielleicht habt ihr jetzt beim Zuhören zwischendurch gedacht, ha, wo biegen die beiden jetzt wieder? Und passieren, vielleicht hat er dir aber auch spannende Gedanken, die er uns mitteilen wollt, freuen wir uns sehr darüber. Lasst uns wissen, was euch im Alltag beschäftigt, also welche Themen wir vielleicht einfach auch mit diskutieren dürfen, wo ihr vielleicht auch sagt, okay, das würde ich gerne auch mal diskutieren, weil ihr merkt, dass verschiedene Menschen verschiedene Sichten der Welt haben und jeder Gast hier ist mit einer bestimmten Welt und seinen Einsichten oder ihren Einsichten hier und die beeinflussen seine Antworten. Und wenn du hier sitzen würdest, hättest du vielleicht noch ganz andere Antworten auf diese Fragen. Und deswegen lasst uns da gerne im Austausch und im Dialog bleiben. Und wenn ihr mehr von diesen Hinter den Kulissen Podcasts haben wollt, wo wir zu Themen sprechen, die uns tagtäglich hier bewegen, dann schreibt uns das auch gerne. Hinterlasst uns gerne ein Like. Und dann können wir, Jessica und ich, zwischendurch mal immer mal ein Stündchen unsere Gedanken mit euch teilen, weil wir machen das sowieso regelmäßig einmal die Woche. Dann könnten wir euch auch mitnehmen. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende. Liebe Jessi, danke, dass du das hier mit mir durchgezogen hast vor der Kamera. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei.
Ja, immer.
Auch vor der Kamera. Das war das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Also ich hoffe, dass wir hier öfter mal zusammen Themen besprechen und wir werden uns bemühen, weniger zu fluchen.
Bitte.
Einen schönen Freitag. Dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.